Ja, jetzt darf ich auch mal wieder ein bisschen mehr erzählen. Ich habe mich heute mal einem Thema gewidmet, was mich und ich glaube alle immer so ein bisschen beschäftigt während ihrer Zeit auf der Intensivstation oder auch im, auch wir sogar sagen auf der Normalstation, weil es doch sehr häufig ist und irgendwie ein undankbares Thema ist. Es geht im Speziellen um das Delir. Delir beim Intensivpatienten natürlich im Besonderen, aber wie gesagt, auf der Normalstation ein häufiges Krankheitsbild. Und irgendwie, glaube ich, von wenigen Leuten so richtig verstanden und keiner weiß so richtig, was er tun soll, oder Torben? Ist das
Ja,
so, irgendwie du?
ich meine, Delir ist auch zurzeit eins der Hot Topics gefühlt. Also
Nach Sepsis?
auf jedem Anästhesiekongress wird über mindestens zwei Sessions über Delir
Genau, wir waren ja
geredet.
gerade auch in Bremen und da war das ja auch eins der
Genau.
wirklich. Auch Pharmaindustrie geschoren sollte, muss man natürlich sagen, da Themen, aber nichtsdestotrotz, man versucht sich in der Therapie und es gibt eine relativ aktuelle Leitlinie dazu, wie man das überhaupt diagnostiziert. 2015 ist die erschienen, aber dazu später mehr. Ja, Delir, Inzidenz 60 bis 80% bei beatmeten Patienten und 20 bis 50% bei nicht beatmeten Patienten
Okay.
auf der Intensivstation. Das sind relativ
Krasse Zahlen.
krasse Zahlen, muss man sagen. Und jetzt ist die Frage, wie erkenne ich denn überhaupt einen Patienten, der ein Delir hat? Oder was sind so die Leitsymptome? Ich meine, jeder von uns kennt diesen Patienten, wo man, der produktiv irgendwie weiße Mäuse laufen sieht oder so, und wo wir sagen, ja, der hat nicht alle Tassen im Schrank sozusagen. Ja, der ist durchgeknallt.
Da kann ich mich sogar
Ne?
noch gut aus meiner Formulaturzeit dran erinnern.
Genau, also die kennt jeder, ne?
Ja.
Und das findet sich auch so ein bisschen wieder in den Leitsymptomen, wenn man das Ganze mal definiert. Das sind Delir ist definiert als eine Bewusstseins-, Aufmerksamkeits- und/oder Denkstörung mit einem fluktuierenden Verlauf und die nicht erklärbar ist durch andere neurokognitive Erkrankungen, sprich zum Beispiel eine vorbestehende Demenz. So, das heißt, dieses Ganze mit dem Mäusesehen ist es nur ein Symptom. Es gibt ganz viele andere. Man kann das auf verschiedene Kernbereiche runterbrechen. Ich habe die einmal so ein bisschen zusammengefasst. Das findet ihr im Detail auch noch in den Shownotes. Ich möchte es trotzdem hier einmal nochmal wiedergeben. Das kognitive Defizit bezieht sich auf Wahrnehmungs-, Gedächtnis- oder Gedächtnisstörungen sowie auf eine gestörte Auffassungsgabe und eine Desorientiertheit. Und das ist ja auch das, was man die Patienten immer da mal so fragt, wenn man jetzt kein strukturiertes Delir-Screening macht, aber dann fragt man doch immer, ja, wissen Sie denn, wo Sie hier sind? Wissen Sie, welchen Tag wir haben? Und es ist immer faszinierend, wenn die Leute sagen auch, ja, ich weiß, wo ich bin. Und dann, ja, sagen Sie doch mal.
Ja.
Und dann kommt, ja, bin bei Oma Erna zum Kaffee.
Und was
So.
machen Sie eigentlich hier?
Genau, wer sind Sie eigentlich? So, genau. Dann nächster Punkt ist die Aufmerksamkeitsstörung. Das heißt, der Verlust der Fähigkeit zur Fokussierung. Gut, da habe ich bei mir auch manchmal das Gefühl, dass ich im Delir bin. Also hoch ein Vögelchen. Ja. Und die Aufmerksamkeit kann nicht aufrechterhalten werden. Das ist eine weitere Definition des Delirs. Nächster Punkt ist die Dysregulation der zirkadianen Rhythmik. Auch das kennen wir alle von Stationen, also sprich Störungen im Schlaf-Wach-Rhythmus.
Tagsüber ist alles gut und Sie pennen und nachts
Genau,
kommt der Anruf.
genau. Ja, Herr Meier, mach die Nacht zum Tage, du musst kommen und
Ja,
dringend was tun. Ne?
genau.
Viele Schlafunterbrechungen, sowohl für die Nachbarpatienten als auch für den Patienten selber.
Und ist auch gerade auf Normalstation, glaube ich, ein Horror für jede Schwester,
Ja, eine Schwester, zwei Schwestern für 40
weil,
Patienten und
genau,
dann zwei davon so, dann,
ja, kommst nicht zur Ruhe, ne?
ja. Und dann die emotionale Dysregulation. Sprich Stimmungsschwankungen, Verwirrtheit, Angststörung, gesteigerte Reizbarkeit. Auch das ist wieder was wir kennen von diesen Patienten, die dann teilweise sowohl verbal als auch körperlich aggressiv werden, was immer unschön ist und ja, was aber Ausdruck halt dieses Krankheitsbildes ist, muss man ganz klar sagen. Und dann als letzten Kernbereichspunkt die Veränderung der Psychomotorik, sprich Agitation und Unruhe oder auch Apathie, Verhaltensauffälligkeiten, Kontrollverlust, Halluzination, Antriebsarmut. Das ist so insgesamt, klingt das für mich immer so wie so ein psychiatrisches Gesamtkonstrukt. Alles ist irgendwie ähnlich und doch ist nichts dasselbe. Das ist beim Delir auch so und ihr merkt schon, Delir ist einfach ganz, ganz schwer zu greifen. Also das kann alles machen. Und das bildet sich jetzt auch in dem Erscheinungsbild des Ganzen ab. Man unterscheidet hyperaktives und hypoaktives Delir. Und natürlich, wo es hyperaktiv und hypoaktiv gibt, es auch Mischbild. Also da kann alles auftreten. Mhm. Ganz spannend fand ich von diesem Mischtyp, das ist das häufigste, sind 65% der Patienten, nur 5% sind hyperaktiv. Mhm. Das ist eigentlich das, was ich so immer als das klassische Delir definiert habe für mich, aber das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass man das am eindrucksvollsten ist oder man es am meisten diagnostiziert sozusagen, weil man sagt ganz klar, der ist durchknallt, der ist delirant. Dann gibt es noch 30% der Fälle das hypoaktive Delir und das ist wahrscheinlich das, was wir, wenn wir mal ehrlich sind, am häufigsten übersehen. Ja. Es gibt zwei weitere Extremformen, das ist das Katatone und das die exzitatorische Variante. An ein katatones Delir kann ich mich erinnern, in einem Jahr Intensivstation ist mir das einmal untergekommen, das ist ein Patient, der trotz aller Sedierungsreduktion nicht wach wurde, der im EEG völlig normale Hirnaktivität hatte, also keinen Status, non-kursiv, nichts hatte. Mhm. Und auch der wurde durchs MRT gefahren, war alles unauffällig. Und im Endeffekt hat man sich darauf geeinigt, dass das wohl eine katatone Form eines Delirs ist. Okay. Und zum Outcome kann ich jetzt nicht sagen, das ist mir dann, da bin ich durch in den Urlaub gegangen, aber das war schon relativ eindrücklich. Dem Delir geht häufig so eine Prodromalphase voraus, so steht es in der Literatur, wo die Patienten reizbar sind, Schlaflosigkeit über Stunden bis Tage haben mit Unruhe und Angst. Ich habe für mich daraus geschlossen, dass es eher ein fließender Übergang ist, weil wenn man darüber nachdenkt, auch diese Schlaflosigkeit und diese Angst und Unruhe ist ja auch in der Delir-Definition drin. Also wo soll man jetzt sagen, ja, das ist schon Delir oder nicht? Also das finde ich so ein bisschen, nichtsdestotrotz ist es ein medizinischer Notfall, der zeitnah diagnostiziert und behandelt werden sollte, weil das Delir mit einer deutlich erhöhten Mortalität einhergeht. Die Einjahresmortalität ist 20% höher im Vergleich zu Patienten, die kein Delir haben auf der Intensivstation.
20%?
20% mehr. Es hat einen längeren Krankenhausaufenthalt zur Folge. Ich meine, das ist relativ einleuchtend und damit auch erhöhte Behandlungskosten. Gut, das finde ich immer sekundär, aber das ist halt auch ein Punkt, den man irgendwie berücksichtigen muss. Dann kommt es auch drauf an, da habe ich jetzt keine genauen Zahlen, aber wie lange das Delir andauert, weil die Sterblichkeit erhöht sich zusätzlich pro Tag Delir. Mhm. Und gleichzeitig ist es so, wenn ein Delir einmal aufgetreten ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Outcome nach deinem Aufenthalt im Krankenhaus so schlecht ist, dass du hinterher eine Pflegestufe hast, deutlich erhöht. Mhm. Das heißt, du wirst nie mehr so sein wie vorher mit höherer Wahrscheinlichkeit. Jetzt muss man natürlich so ein bisschen sagen, wer wird denn delirant? Mhm. Das sind ja in der Regel auch, also wenn du jetzt
grenzkompensierten.
Genau, wenn du jetzt jemand 80 Jahre, der sich den Schenkelhals bricht zu Hause oder auch im Pflegeheim und sowieso schon da so irgendwie grenzkompensiert, wie du sagst, warst und gerade noch sein Alter so mühevoll irgendwie auf die Reihe gekriegt hat, wenn der jetzt dann erstmal auf der Intensivstation zu liegen kommt, dann wird der höchstwahrscheinlich auch delirant werden. Ja. Das ist halt einfach so. 2015 habe ich schon gesagt, seitdem gibt es eine Delir-Agitations-Schmerzleitlinie, die nochmal die Wichtigkeit von Prävention, Diagnostik und Therapie betont und vor allen Dingen hervorhebt, dass für die Therapie des Delirs ganz im Sinne des Krankenhauses vom Anfang die Interdisziplinarität zentral ist. Also dass die Pflege zusammen mit den Ärzten, zusammen mit den Physiotherapeuten und zusammen mit den Apothekern das Problem angeht, weil eben auch die Ursache des Delirs und die Therapie ein multimodales Konzept ist. Es gibt nicht die Delirursache und es gibt auch nicht die Deliertherapie.
Und wie läuft es meistens in der Praxis? Ich meine, jetzt mal unser Haus, du hast einen Arzt in der Notaufnahme, einen Arzt auf Intensivstation, ein internistischer Patient wird delirant, du hast keine Zeit aus der Notaufnahme wegzukommen. Ja. Irgendwann gehst du hin, behandelst es viel zu spät, stellst den Patienten ruhig, am nächsten Tag, du hast das alles dokumentiert, der Kollege übersieht es.
Nächste Nacht gehst du wieder hin.
Die Pflegeübergabe, geht das auch unter? Kein Vorwurf, bei uns Ärzten geht viel, viel mehr unter als bei der Pflege. Am Ende kümmert sich den ganzen Tag über keiner um den Patienten und in der nächsten Nacht steht man wieder genauso da und hat das gleiche Problem.
Genau so sieht das nämlich aus. Und damit, du stellst den Patienten wieder ruhig nachts und man befeuert damit als Dienstarzt im Prinzip auch diesen ganzen Kreislauf. Und das ist ein ganz großes Problem. Aber man kann ja auch sich vorher schon fragen, ich habe es gerade schon mal ganz kurz angedeutet, was ist denn ein Risikofaktor für ein Delir? Und vielleicht kann man da auch schon ansetzen, wenn man das weiß, kann man, glaube ich, auch auf Normalstation schon viel machen, dass es vielleicht gar nicht so richtig auftritt. Man weiß halt, das habe ich schon gesagt, nicht so genau, warum Delir eigentlich entsteht. Es gibt verschiedene Theorien, zu denen komme ich nochmal später. Aber worauf man sich geeinigt hat, ist es eine Kombination aus einer Prädisposition, einer Exposition gegenüber delirogenen Faktoren. Und diese delirogenen Faktoren sind erstens Infektionen. Das kann man sich erklären. Abwehrlage herabgesetzt, Kreislauf angegriffen, 80 Jahre Kreislauf angegriffen oder ganze Körper angegriffen, Krankenhaus schlecht, also Infektion. Dann Medikamenten oder Alkoholentzug. Leuchtet ein. Und man spricht vom Alkoholentzugsdelir. Ja, leuchtet ein. Elektrolytstörung. Das kann ich mir nur erklären, sozusagen Elektrolytstörungen führen zu Störung in der Zellerregung, das wirkt auf zerebraler Ebene. Warum das genauso ist, weiß man nicht. Könnte ich mir so erklären. Vorbestehendes kognitives Defizit ist der grenzkompensierte Patient, von dem wir vorher sprachen. Traumata in jeglicher Form lösen eine Belastungsreaktion im Körper aus. Auch das dann im Endeffekt über Entzündungsmediatoren wieder auf zellulärer Ebene und so weiter und so fort. Schlecht eingestellter Schmerz ist auch klar, bringt den Körper in den dauerhaften Erregungszustand, fördert Delir. Metabolische Störung, gilt ähnliches wie für Elektrolytstörung. Medikamentenwechselwirkung ist, glaube ich, ein sehr unterschätztes Problem. Deshalb auch in dem interdisziplinären Therapieansatz wie ein Stationsapotheker sozusagen, der einem sagt, hör zu, das mit dem, das ist schlecht, was du vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hast.
Ja. Ne? Und wenn du siehst, diese Medikamentenlisten.
Ja. 15 Präparate.
Also, mich wundert überhaupt, dass das über irgendwer absehen kann,
wie das zusammenhängt. Ja. Ne? Das geht mir genauso. Also dann Vergiftung, finde ich, ist schwierig, steht halt in der Definition drin, Vergiftung, was damit wird nicht näher erläutert. Ja, das kann alles heißen. Immobilisation, das leuchtet für mich wieder ganz klar ein, wenn ich mich nicht bewegen kann, wenn ich da irgendwie liege und soll das alles nur ertragen, dass ich da absolut abdrehe. Mangelernährung, auch das, wer mangelernährt ist, hat wenig zuzusetzen.
Aber jetzt gehen wir doch mal nur unsere chirurgischen Patienten, also anästhesiologisch durch. Medikamenten und Alkoholentzug wissen wir oft gar nicht, weil geben die wirklich zu, dass sie trinken?
Wissen also, sie überhaupt, dass sie so trinken, dass sie einen Entzug bekommen können?
Genau. Dann Elektrolytstörungen, gut, die haben wir meistens ganz gut im Griff. Kognitive Defizite.
Können wir nicht ändern in der Regel.
Das Trauma und den Schmerz haben wir allein durch die OP. Ja, und schlecht eingestellter Schmerz sollte uns anders nicht passieren, passiert dauernd. Ja,
weil wir die Patienten ja auch, muss man sagen, ja nicht ständig unter Kontrolle haben.
Genau.
Die liegen peripher auf irgendeiner Station.
Ja, aber selbst auf Intensivstationen, nein, wir geben uns schon viel Mühe, aber trotzdem.
Ja.
Medikamentenwechselwirkung, gerade auf Intensivstationen, aber auch auf Normalstationen, immer, und unsere chirurgischen sind doch fast alle in irgendeiner Form immobilisiert.
Ja, natürlich.
Das heißt, wir haben mal eben 5 Faktoren.
Vorher schon, ohne dass man jetzt irgendwie speziell da sagen würde, das ist ein kritisch kranker Patient, der sich allem ausgesetzt ist, sondern einfach nur, das ist ja, den du jetzt beschrieben hast, ist ein ganz normaler chirurgischer Patient oder internistischer Patient auf einer normalen peripheren Station.
Ja,
so. In einem Setting, was er nicht kennt. In einem Krankenhaus, wo Tag- und Nachtrhythmus und so auch noch schwierig sind.
Ja.
So. Das heißt, das erklärt auch die hohen Inzidenzraten des Delirs. So, ganz einfach. So, jetzt kommen wir dazu, was man sich so überlegt hat, warum Delir überhaupt entsteht. Ich erzähle das nur ganz kurz. Es gibt insgesamt hier 6 verschiedene Theorien. Im Kernpunkt kann man sagen, keiner weiß genaueres. Alles basiert irgendwie auf, was im Kopf so passieren könnte. Und es leuchtet alles ein, wenn man kurz drüber nachdenkt. Das erste ist die Neurotransmitter-Hypothese. Ich habe schon versucht, das zusammenzufassen. Also es liegt einfach daran, oder denkt man in diesem Fall, dass man zu wenig Acetylcholin hat und einen Überschuss von Dopamin und Serotonin. Weil man herausgefunden hat, dass wenn ältere Menschen wenig Acetylcholin haben, die häufig kognitive Beeinträchtigungen haben und daraus ein Delir entsteht. Und das ist der Grund auch, warum man Dopamin-Antagonisten in der Therapie des Delirs geben kann. Mhm. Und weil man festgestellt hat, dass das gut hilft, indem dadurch Dopamin gehemmt wird, wenn man Dopamin-Antagonisten geht und da gleichzeitig sozusagen kompensatorisch Acetylcholin über diesen Regelkreis vermehrt ausgeschüttet wird, hat man sozusagen das Pferd von hinten ausgezäumt und daraus diese Neurotransmitter-Hypothese entwickelt. Ja. Ja, also man hat das erst die Therapie rausgefunden und dann hat man gesagt, nein, was macht das denn? Ja, das steigert die Acetylcholin-Ausschüttung. Also wie sagt man, okay, Acetylcholin ist zu wenig da. Das kann man so machen. Dann kommt eine Hypothese, die ich relativ logisch finde. Das ist die sogenannte neuronale Alterungshypothese. Da sagt man einfach, oder man weiß, höheres Alter ist ein unabhängiger Risikofaktor für die Entstehung eines Delirs. Da muss man sich nur die Inzidenzen angucken. Dein Risiko, oder unser Risiko, wenn wir jetzt ins Krankenhaus gehen, ist 3%, dass wir ein Delir bekommen. Unter 65 Jahre 3%.
Finde ich aber auch nicht wenig.
Ist nicht wenig. Wir würden jetzt hier sagen, unser Risiko ist null.
Ja.
Gefühlt. Aber 3%. 65 bis 64 Jahre 14% Delirrisiko. Über 74 Jahre 36%. So. Finde ich schon relativ beeindruckend. Ja. Und jetzt hat man Studien gemacht, festgestellt, wenn deine kognitiven Fähigkeiten abnehmen, dann nimmt gleichzeitig in dieser Population die Delirrate zu. Woran das jetzt genau liegt, hat man sich auf schlaue Gedanken gemacht, hat dann festgestellt, dass alles bedingt erhöhte Konzentrationen von zirkulierenden inflammatorischen Mediatoren unterwegs sind und dass man dadurch durch diese inflammatorischen Mediatoren das Immunsystem aktiviert und das Ganze dazu führt, dass die neuronalen, also sozusagen die Nervenummantelung eine Entzündungsaktivität entwickeln und das sozusagen das Delir fördert. Auch das kann man nicht beweisen. Deckt sich aber mit der nächsten Hypothese, das ist die Neuroinflammationshypothese. Da geht man davon aus, dass periphere Entzündungsprozesse, zum Beispiel im Rahmen von Infektionen oder Operationen, wir erinnern uns, vorhin habe ich gesagt, Infektionen sind ein delirfördernder, prädisponierender Faktor, führen zu einer Freisetzung von Zytokinen und Entzündungsmediatoren. Und diese Entzündungsmediatoren, die können durch die Blut-Hirn-Schranke übertreten sozusagen und machen da Tight Junctions kaputt. Jetzt weißt du noch aus dem Histokurs, was Tight Junctions waren?
Ich weiß, dass es diesen Begriff gab.
Ja, also das sind die Zellproteine, die sozusagen die Basalmembran miteinander verbinden, dass inzwischen nichts durchgehen kann zwischen den Zellen, keine Stoffe. Und
darf ich zu meiner Verteidigung sagen, dass ich in meinem Histokurs meine jetzige Frau kennengelernt habe.
Ja, ach so, was?
Vielleicht hatte ich einen anderen Fokus.
Ja, also du warst, lassen wir das. Also du warst nicht so auf die Tight Junctions fokussiert. Gut, ist ja, du bist entschuldigt. Ich habe meine Frau in der Physikumsvorbereitung kennengelernt. Also, okay, egal. Hat trotzdem geklappt. Auf jeden Fall ist es so, wenn diese Tight Junctions werden, können zerstört werden durch diese Entzündungsmediatoren. Und jetzt stelle ich mir das so vor, das ist jetzt sehr bildlich gesprochen und das ist wahrscheinlich gar nicht so. Aber diese Entzündungsmediatoren können zwischen den Zellen durch, weil die Tight Junctions kaputt sind und blähen quasi die Zellen auf und dadurch kommt es zu einer Verlängerung der Sauerstoffdiffusionsstrecke im Gehirn und damit zu einer Dysfunktion sozusagen der Synapsen oben. Mhm. Und das erzeugt das Delir. Also, sprich, Neuroinflammation führt zur Verlängerung der vereinfacht gesagt Diffusionsstrecke, weniger Sauerstoff im Kopf, so stelle ich mir das vor.
Ja.
Ja, okay. Delir. Es gibt noch drei andere Hypothesen. Ganz kurz nur oxidative Stresshypothese, vermehrt freie Radikale, ist was für die Aluhutträger. aber es ist ja wirklich so, vermehrt freie Radikale. Auch das wirkt im Gehirn, weniger Neurotransmitter werden ausgeschüttet. Dafür wird massiv Glutamat und Dopamin freigesetzt und über Hypoxie gleichzeitig weniger Acetylcholin ausgeschüttet, das deckt sich wieder mit der Neurotransmitter-Hypothese ganz vom Anfang. Wieder Mangel an Acetylcholin, bla bla bla. Nennt man oxidative Stresshypothese. Da fällt mir schon das Headset vom Kopf, weil ich hier so rumgestikuliere. Die neuroendokrine Hypothese. Bei viel Stress, bei postoperativ erhöhte Glukokortikoidspiegel im Stress und damit eine erhöhte neuronale Vulnerabilität. Warum das so ist, weiß keiner, ist eine Hypothese. Und dann ist das, was ich wieder super eingängig eigentlich finde und was für mich so ist, ist die zirkadiane Rhythmusdysregulation. Und das kann ich mir gut vorstellen, wenn man wenig schläft, und das geht auch mir so, hat man in dem Fall nachgewiesen, dass das ein erhöhtes Delirrisiko mit einhergeht sozusagen. Und da hat man festgestellt, das liegt am Melatonin. Wie hat man das festgestellt? Das ist wie mit der Neurotransmitter-Hypothese. Man hat das Pferd von hinten aufgezäumt, man hat den Leuten Melatonin gegeben, hat festgestellt, wenn ich dem Melatonin gebe, das ist hier so ein schlafförderndes Hormon im Prinzip, dann senkt das das Delirrisiko. Jeder Mensch hat, wenn er älter wird, weniger Melatonin. Grundsätzlich, das erklärt, warum Menschen im höheren Alter weniger schlafen müssen. Mhm. Weil sie einfach weniger Melatonin ausschütten. Geben wir denen jetzt Melatonin, senken wir das Delirrisiko und erhöhen gleichzeitig antioxidatives Potenzial. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Aber man kann zusammenfassen, alle Hypothesen greifen so ein bisschen ineinander und ganz viele schlaue Leute überlegen sich da was, woran es liegen könnte. Aber das ist im Prinzip Gegenstand der aktuellen Forschung. Mhm. So, was kann man denn jetzt machen, um ein Delir zu diagnostizieren? Ich habe vorhin schon gesagt, Delir wird häufig übersehen. Da wirklich nur ein geringer Anteil, wir erinnern uns der Patienten, das waren nur 5% haben dieses hyperaktive Delir. Mhm. Das sind die, die jeder erkennt. Das heißt, da muss irgendwie die anderen auch rausfiltern. Und das funktioniert nur, indem man die mit validierten Testverfahren erkennt. Und das, können wir uns alle vorstellen, ist zeitaufwendig.
Mhm. Ne? Wir denken, das ist nicht nur eine Frage wahrscheinlich.
Das ist nicht nur eine Frage. Wir denken an unsere Intensivoberärztin, ja, liebe Tina, die hat wir haben eine SOP dafür, wie man das Ganze erkennen soll. Und es gibt verschiedene Scoring-Systeme, validierte Testverfahren. Der am häufigsten genutzte ist der CAM-ICU, der ist jetzt auch in unser, das nennt man Confusion Assessment Method for the ICU. Es wird in unserer SOP verwendet. Es gibt den Nursing Delirium Screening Scale, NUDESC Delirium Detection Score, DDS Intensive Care Delirium Screening Checklist, ICDSC. Verschiedene Testverfahren mit unterschiedlichsten Sensitivitäten und Spezifitäten. Der valideste Score ist der CAM-ICU, deshalb ist er auch in unserer SOP drin. Immerhin eine Sensitivität von 0,79, eine Spezifität von 0,97. Was relativ gut ist, muss man sagen, oder sehr gut ist. Eine ähnlich hohe Spezifität hat nur der Intensive Care Delirium Screening Checklist oder die Screening Checklist, die einfacher durchführbar ist, muss man sagen, und auch bei beatmeten Patienten durchführbar ist, im Gegensatz zum CAM-ICU, weil da müssen die Patienten Fragen beantworten, daraus wird die Orientiertheit und so weiter evaluiert. Und bei der, du möchtest was sagen?
Ja, ist mal ganz realistisch. Du warst deutlich länger auf Intensivstation als ich. Wie lange dauert für einen Patienten der CAM-ICU-Test?
Das kommt drauf an. Das kommt darauf an, wie gut der Patient mitmacht oder nicht. Aber ich sage jetzt mal, wenn ich da hing, ich gehe da hin, ich mache diesen Test mit dem und das klappt beim ersten Mal und ich gehe wieder weg. Und dann schreibe ich es noch auf mit Dokument 10 Minuten.
10 Minuten. Jetzt sagen wir, du hast, ich glaube, 8 Intensivpatienten.
Ist die Divi-Empfehlung.
Hast du auf jeden Fall. Das können auch mal gerne mehr werden. Dann würdest du 80 Minuten am Tag, wenn du jeden Patient einmal pro Schicht screens, nur mit Delir-Screening.
Ja, da habe ich ja noch keine Visite gemacht.
Da hast du noch,
Also optimalerweise.
Im Frühdienst anästhesiologisch musst du ja auch noch die chirurgische Visite mitgehen.
Genau. Also da muss man sagen, die Empfehlung der S3-Leitlinie für Delir ist, alle 8 Stunden, sprich alle einmal pro Schicht,
so ein Screening zu machen. Ich will nicht sagen, dass das schlecht ist. Ich sage nur, dass es...
Nein, es ist wahrscheinlich nicht wirklich realistisch. Ja. Das muss man sagen. Und das spiegelt sich auch in den Zahlen wieder. Das wiegt jetzt fast so, als ob wir das gescriptet hätten. Haben wir aber nicht. und zwar ist es so, es gibt eine Studie von Lütz von 2014, die haben festgestellt, dass nur bei 48% der Intensivpatienten überhaupt irgendein Delir-Screening zur Anwendung kommt. Und nur bei 27% der Patienten wird überhaupt ein validiertes Verfahren verwendet. Das heißt, diese 48%, wo man sagt, sie machen irgendein Delir-Screening, das kann genauso gut sein, dass Delir-Screening besteht darin, dass Johannes hingeht und sagt, oh, der Patient wirkt aber komisch, der hat bestimmt ein Delir. So, also, ja, das ist bisschen albern. Wie gesagt, diesen Intensive Care Delirium Screening Checklist, den habe ich noch nicht verwendet. Wenn, dann CAM-ICU. Der soll aber, wie gesagt, sehr gut durchführbar sein. Ich werde das bei meiner nächsten Intensivrotation mal ausprobieren. Da gibt es vom Uniklinikum Schleswig-Holstein eine schöne Checklist. Habe ich in den Shownotes verlinkt. Kann man sich als PDF runterladen.
Was man ja eigentlich bräuchte, ich sage nicht, dass es einfach ist, aber man bräuchte so ein Quicksilver
fürs Delir-Screening. So ein 3 Punkte.
Ein Vortest, den ich innerhalb bei meiner sowieso täglichen Visite mit abarbeiten kann, um einfach nur zu sehen, den muss ich weiter testen.
Genau. Oder bei dem muss ich, das Risiko ist hoch.
Ja.
Ich meine, im Prinzip muss jeder Patient mit Delirprävention auf der Intensivstation behandelt werden, aber da muss ich besonders drauf achten. Also, ja. Das wäre perfekt.
Ja, auch für die Normalstation. Ja. Dass ich 3 Punkte bei der Visite abarbeiten kann und wenn ich da aufmerksam werde, dann muss ich Zeit investieren. Muss ich beim QSOFA auch.
Genau. Aber das ist wahrscheinlich, ob das realistisch ist. Können wir dran forschen. Oh Gott, was wir alles, wo wir überall dran forschen. Ja, so, aber jetzt ist ja die große Frage, jetzt haben wir festgestellt, der Patient, jetzt nehmen wir mal an, wir machen doch jeden Tag einmal pro Schicht diese Geschichte, wir machen irgendein Scoring-System, stellen jetzt fest, der Patient hat ein Delir oder er ist gefährdet. Nehmen wir erstmal an, er ist gefährdet. Wie kann man denn überhaupt dafür sorgen, dass er vielleicht gar nicht delirant wird? Das heißt, die Prävention. Ich habe schon gesagt, wir brauchen einen interdisziplinären Ansatz und auch so ist es bei der Prävention, aber auch einen multifaktoriellen Präventionsansatz. Die effektivste Strategie ist in diesem Fall tatsächlich nicht medikamentös. Das ist, glaube ich, eine der zentralen Sachen, die wir für uns so verstehen müssen. Als erstes ist es wichtig, den Patienten früh zu mobilisieren. Das kann man natürlich erreichen, indem man sogenannte Fast-Track-Chirurgie macht, indem man Regionalanästhesien verwendet, wo man auch die unfallchirurgischen Patienten schnell mobilisiert und die nicht erstmal mit ihrer PCA-Pumpe 5 Tage liegen lässt. Dass, wenn man das macht und so wie die Empfehlung ist, eine Physiotherapie 2-mal täglich bei diesen Patienten durchführt, senkt man die Delirrate von 41% auf 28% bei diesen Patienten.
Also ist fast schon
eine Halbierung, ne? Aber 15% ungefähr. Ne? Dann, und das ist jetzt relativ einfach, finde ich, man soll eine Reorientierung der Patienten ermöglichen. Das sind so ganz einfache Maßnahmen. Für alte Leute Brille zur Verfügung stellen, Hörgeräte zur Verfügung stellen, auch dafür sorgen, dass die getragen werden und dass die funktionieren, dass die Batterien gut sind. Dann soll man gut sichtbare Uhren in allen Zimmern positionieren. Und damit meine ich eigentlich nicht die Wanduhr, die oben irgendwo hängt, wo ich drauf gucke und sage, ja, Todeszeitpunkt so und so, sondern den Wecker auf dem Nachttisch des Patienten.
Am besten den er gewohnt ist.
Genau. Dann soll man versuchen, einen Tag-Nacht-Rhythmus für den Patienten möglich zu machen. Da ist es ganz wichtig, den Geräuschpegel nachts niedrig zu halten. Das ist, oder ja, Geräuschpegel auf Intensivstation sowieso natürlich niedrig zu halten. Es ist ja da eigentlich immer laut, aber nachts die Türen zum Flur zu verschließen und nicht aus Praktikabilitätsgründen das irgendwie offen zu lassen. Dann das Licht auf der gesamten Station zu dimmen und nicht auf dem Flur ist es taghell und nur in den Zimmern ist es irgendwie mehr oder weniger schummrig, weil die Monitore leuchten ja trotzdem. Für mich ist das auch, ich habe mit dir da vorhin schon einmal drüber gesprochen, Thorben, aber es ist ja wichtig, du siehst es genauso, glaube ich. Ich mache invasive Maßnahmen am Patienten nachts nur im absoluten Notfall. Und das nicht, weil ich keine Lust habe, die zu tun, sondern weil ich finde, dass das nicht erforderlich ist, dass der Patient nachts seine neue Arterie bekommt, wenn das im Früh- und im Spätdienst schon nicht passiert ist.
Und das spiegelt auch unsere Meinung zu Normalstationspatienten wieder. Diese Anrufe von Schwestern nachts, die meinen das nicht böse. Die wollen, dass die Arbeit fertig wird. Die wollen auch nur, dass die Patienten gut versorgt werden. Wir haben beide das gleiche Ziel. Aber nachts um 11, 12, 1 der Anruf, die Nadel von Herrn XY ist jetzt para. Der kriegt aber noch seine 12. UNAZIT-Gabe. Ganz ehrlich, der wird da nachts drauf verzichten können. Nachts die anderen Patienten im Zimmer mitwach zu machen, ihm Schmerzen zuzufügen, damit noch eine halbe Infusion da reinlaufen kann, ist aus meiner Sicht nicht zielführend.
Also es ist in Abwägung, Delir, wie gesagt, ist ein medizinischer Notfall und ein schwerwiegendes Krankheitsbild und da hat man erhöht dieses Risiko und nimmt dafür in Kauf, dass man vielleicht das CRP ein bisschen noch senkt, vielleicht auch nicht, sage ich jetzt mal ganz bildlich geschworen. Das finde ich steht in keinem Verhältnis. Es gibt noch andere Sachen, die man zur Reorientierung machen kann. Dafür sorgen, dass das Pflegepersonal konstant ist, sprich, dass der Patient die kennt, das lässt sich nicht immer bewerkstelligen, aber im Rahmen des Schichtrhythmus kann man das vielleicht bewerkstelligen. nicht unnötig die Patienten das Zimmer wechseln lassen. Es gibt diesen Spruch, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Und das gilt scheinbar auch im Krankenhaus. Also dieses Hin und Her nach dem Motto, wir schieben jetzt mal um und hier und nochmal und nochmal und nochmal, weil es gerade so schön in den Pflegeschlüssel passt oder halt auch nicht oder die irgendwelche anderen Sachen das erforderlich machen. Das muss nicht sein. Das erhöht das Delirrisiko. Man soll die Angehörigen mit einbinden in die Betreuung des Patienten, sobald das möglich ist. Keine festen Besuchszeiten. Das ist bei uns schon gut umgesetzt. Aber ich glaube, da gibt es auch noch andere Intensivstationen, gerade in großen universitären Häusern, die ich kenne, wo es einfach nur Besuchszeit zwischen 15 und 17 Uhr und danach nur dazwischen nur nach ausführlicher und mit schriftlicher Begründung so ungefähr. Das ist aus der Steinzeit, das sollte man nicht so machen. Dann optimierte Flüssigkeit und Nahrungszufuhr, also will ich darauf achten, dass die Leute gut hydriert sind, dass die Leute ordentlich essen, auch dass sie die Nahrung zu sich nehmen, dass sie wenigstens ihren Grundumsatz beziehungsweise auch ihren angepassten Umsatz bekommen, ihren Kalorienbedarf und auch dieses, das geht jetzt an meine internistischen Kollegen, ich bin ja nicht mehr bei euch, aber das Trockenfahren der Patienten nach dem Motto, jeder COPDist und jeder muss maximal ausgeschwemmt werden, das steigert das Delirrisiko. Da gibt es gute Daten zu, das kann man sich jetzt überlegen, ob man das, was wichtiger ist, das ist sicherlich eine Abwägungsfrage, aber es kann nicht das Pauschalrezept sein. Dann gute Schmerztherapie, haben wir schon drüber gesprochen, weil Schmerzen machen Stress und Stress macht durch den Wind. Dann tagsüber den Patienten fordern, nachts Schlaf fördern. Und mit schlaffördernden Maßnahmen meine ich nicht Propofol, sondern wie ich, der muss so müde sein durch Physiotherapie oder was auch immer, dass er nachts so wirklich schläft, dass er erschöpft ist, gefördert wurde. Dann Polypharmazie vermeiden und da fand ich ein paar Sachen ganz spannend. Klar, man sollte Stationsapotheker einbinden, das habe ich schon gesagt, aber das sind so ein paar Medikamente, die doch irgendwie so pauschal verschrieben werden, die delirfördernd sind. Und da ist das schöne Womex. Darüber bin ich gestolpert. Ja? Womex ist eine anticholinerge Substanz, deshalb macht sie auch so schön müde. Und wir haben aus diesen ganzen Hypothesen, von denen ich vorhin gesprochen habe, ist das Kernproblem, dass sie zu wenig Acetylcholin haben. Und Womex macht genau das. Ein Plädoyer gegen Womex. Ja, also einfach wegen der. Und Benzos sind delirfördernd. Ich glaube, das hat sich schon relativ weit rumgesprochen. Nichtsdestotrotz haben wir manchmal keine andere Wahl. Was ist mit medikamentöser Prophylaxe? Da gibt es keine generelle Empfehlung für, weil die Datenlage unzureichend ist. Wenn, dann gibt es eine Studie, die zeigt niedrig dosiertes Dexmedetomidin, Dextor.
Sagen wir in dem Fall Dextor.
Genau. Niedrig dosiert zur Nacht mit 0,2 bis 0,7 Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute. Und weil das hat den Vorteil der Steuerbarkeit im Vergleich zu Clonidin. Ich glaube, da sagst du später auch nochmal was zu. Dass man einfach nachts die Leute ein bisschen dämpft und tagsüber sie trotzdem so fit wieder hat, dass sie einer Frühmobilisation und Physiotherapie und so halt zugänglich sind. Das ist das Einzige, was sozusagen als medikamentöse Prophylaxe, wenn dann eine Indikation hat. Dieses den Leuten irgendwelche atypischen Neuroleptika prophylaktisch zu verschreiben, wie das auch doch immer wieder vorkommt, keine Quatsch. Empfehlung. Quatsch. Ja. So gut, jetzt hat der Patient das Delir, was machen wir? Als erstes sollten wir uns mal fragen, woran liegt das denn überhaupt? Wir gucken nochmal, was sind die Risikofaktoren und da muss als erstes natürlich die Frage nach der Schmerztherapie kommen. Ist der Patient optimal schmerztherapeutisch eingestellt oder ist der vielleicht so durch den Wind, weil der Schmerzen hat? Wenn der Schmerzen hat, dann Schmerzkonsil. Wenn man selber mit seinem Latein nicht weiter weiß, ist ja keine Schande. Anästhesisten machen ja auch ein internistisches Konsil, wenn sie ein Echo brauchen.
Ja.
Also, ne? Ist einfach so, wenn das vielleicht nicht nachts um drei ist, das Schmerzkonsil, und selbst dann wird man aber eine Auskunft bekommen von irgendeinem, den man anrufen kann. Ja. Sind ja alles nette Menschen meistens.
Vielleicht hat man ja auch Glück und es ist wie bei uns, dass die Intensivstation quasi interdisziplinär ist, dann kann man vielleicht einfach in das anästhesiologische Arztzimmer gehen und
genau, mal nachfragen. Und jemand einen wachen Menschen da antreffen, der vielleicht mit Rat und Tat zur Seite steht. Dann die Therapie bereits beginnen, also früh, ja, so quasi hit hard and early, wie bei der Sepsis, ja, wenn ein subsyndromales Delir, so schreibt man, vorliegt. Dann sind aber die Maßnahmen dieselben wie bei der Prävention. Also auch da noch keine atypischen Neuroleptika, sondern versuchen, diese ganzen Faktoren zu optimieren, Tag-Nacht muss optimieren und vielleicht zur Nacht ein bisschen Dextor. Das wäre die Empfehlung. Wenn der Patient jetzt wirklich agitiert ist und wir können ihn nicht führen und das ist so dieser typische Patient, von dem wir vorhin gesprochen haben, der in der Notaufnahme, du bist in der Notaufnahme, hast Dienst, die Station ruft dich an und du bist in den Intensivdienst, die kommen bei dir und sagen, der muss jetzt was zum Schlafen haben. Das geht so nicht. Mhm. Dann soll man Medikamente mit kurzer Halbwertszeit nehmen. Und da ist auch, da musste ich wieder was lernen. Ich habe das immer quasi gesagt, das gibt es bei mir nicht. Aber die Empfehlung, die ich jetzt gelesen habe, ist tatsächlich erste Wahl Propofol, was mich ein bisschen gewundert hat. Okay. Dann Alpha-2-Agonisten als zweite Wahl, sprich Clonidin und Dextor. Und wenn das alles auch nicht richtig funktioniert, gut, Propofol funktioniert eigentlich fast immer, dann kurzwirksame Benzos, zum Beispiel Midazolam, weil die langwirksamen Benzos aufgrund der delirogenen Potenz kontraindiziert sind, weil sie einfach nicht so schlecht steuerbar sind. Einzige Ausnahme ist hier das Alkoholentzugsdelir, logisch. Ne? Mhm. Und bei produktiv-psychotischen Syndromen Haldol tatsächlich noch nehmen oder atypische Neuroleptika, zum Beispiel Quetiapin. Das ist das, womit ich gute Erfahrungen gemacht habe. Habe ich immer mit 25 Milligramm angefangen, 1,0, das ist aber klinikabhängig.
Und Haldol, IV nur am Monitor.
Genau, Kave, QT-Zeitverlängerung und Torsate Point. Mhm. Ne? Und auch IV, gibt es ja auch einen roten Handbrief.
Ja.
Ich denke, im intensivmedizinischen Setting nach guter Begründung und Dokumentation noch vertretbar, überall anders sicherlich IV nicht. Und bei atypischen Neuroleptika muss man ein bisschen auf die Dyskinesien aufpassen. Ja.
Torben, sehr gut.
Was hast du mitgenommen?
Ja, erstmal habe ich mitgenommen, wir erkennen viele Deliere nicht, weil nur 5% hyperaktiv sind. Das heißt, wir müssen screenen, und zwar regelmäßig. CAM-ICU ist hier das Stichwort, zumindest das in unserer Klinik. Der Screen kostet Zeit, aber es bringt dem Patienten einen Überlebensvorteil, wenn er delirant ist. Wir müssen die Umgebung optimieren. Das heißt, wir müssen Tag-Nacht-Rhythmus einhalten, wir müssen die Schmerztherapie optimieren, wir müssen den Patienten tagsüber mobilisieren, damit er nachts zur Ruhe kommt, damit er seine Energie, wir müssen vertraute Sachen in sein Zimmer reinbringen, Uhren, also am besten Wecker auf dem Nachttisch, vielleicht noch ein paar Bilder, Angehörige mit einbinden. Und nur wenn das alles nicht mehr greift, kommt überhaupt die medikamentöse Therapie. Hier, ja, Dextor wird gerade da sehr gehypt, aber wahrscheinlich, ich gehe da ja nachher nochmal drauf ein, ist es einfach auch ein gutes Medikament dafür. Benzos meiden, Womex meiden, ich glaube, das sind so die Sachen, die ich mitgenommen habe.
Ja.
Fehlt dir noch was?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Die Frühmobilisation, das wäre mir auch noch so ganz wichtig. Und was ich vorhin noch vergessen habe, was du jetzt gar nicht wissen konntest, ist, dass man doch täglich bitte oder einmal pro Schicht zusätzlich zu dem Screening das Sedierungsmanagement überprüfen sollte und das Sedierungsziel und die Leute wird flach sediert. Das wäre mir noch wichtig, weil man sonst hinterher, das ist auch sowas, was immer gerne dieses tiefe Sedieren nach dem Motto, das ist jetzt mal erforderlich, das ist Quatsch. Ja, RAS 0 bis minus 1 maximal ist die Zielsedierung.
Ich glaube, ich habe das schon mal empfohlen, aber wenn ihr einen anderen Podcast hören wollt, hört euch den Abhören-Podcast über die
Sedierungsfreie Intensivmedizin.
Intensivstation an, genau. Erstmal ein super guter Podcast und gerade dieser Abhören-Podcast ist der beste, super, den die Jungs aus meiner Sicht bisher gemacht
absolut
haben.
Absolut.
Weil es natürlich auch mein tägliches Arbeiten
trifft. Widerspiegelt, genau.
Genau.
Okay. So, das war die Lier.
Vielen, vielen Dank, Johannes. Sehr erhellend, wobei mir, ich hätte mich ja über die Frage, die ich dem Patienten stellen muss und das Medikament, was ich geben muss, gefreut.
Das gibt's bei Delir leider nicht.
Ja.
Das ist das Problem, deshalb mag es keiner, das Krankheitsbild, ich auch nicht.
Ja. Vielen Dank trotzdem. Sicherlich ein sehr, sehr anspruchsvolles Thema, das aufzubereiten.